Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem wohligen, an einem sicheren und an einem muckeligen Ort seid. Hier ist sie, die erste Solo-Folge von Get Happy. Ich möchte euch nicht anflunkern. Ich glaube, es ist mittlerweile mein 15. oder 16. Versuch und ich bin sehr gespannt, ob es diese Folge in die Öffentlichkeit schafft. Ich möchte mich erstmal von Herzen bei euch bedanken für euer Feedback, das wirklich absolut zauberhaft war. Ich hatte dieses Thema vor ein paar Wochen in meinem Newsletter bewegt und habe darüber geschrieben, wie ich seit 2 Jahren fröhlich vor mich hin prokrastiniere. Und daraufhin kamen ganz, ganz viele aufmunternde und sehr liebevolle Worte zu mir. Denn es gibt ja einen Grund, warum wir prokrastinieren. Und das, was mich in den letzten 2 Jahren umgetrieben hat, das soll auch gleichzeitig das Thema meiner ersten Solo-Folge sein. Also großes Dankeschön an euch und ein Riesendankeschön an meinen lieben und guten Freund Volker Schenk. Der hat mir nämlich final den letzten Tritt in den Hintern verpasst und hat gesagt, Kati, mach's einfach. Lies das Telefonbuch vor, es ist doch scheißegal, mach's einfach. Also lieber Volker, ich danke dir. Manchmal brauche auch ich klare Worte. Und hier ist sie. Wie gesagt, die erste Solo-Folge von Get Happy, ganz ohne Skript, Netz und doppelten Boden. Und ich möchte ein bisschen mit euch teilen, wie mein Werdegang war in den letzten 2 Jahren und wie es sich in den letzten Wochen verdichtet hat, weil ich finde, es ist ein sehr gutes Beispiel, was Komplextrauma mit uns macht, warum es uns so häufig davon abhält, die Schritte zu gehen, die wir vielleicht gerne gehen möchten und warum Prokrastination oder auch das Streben nach Perfektionismus und nach Perfektion eigentlich so kluge Schutzstrategien sind. Und es ist meine tiefe Überzeugung, wenn wir erst einmal begriffen haben, was mit uns los ist und warum wir Dinge tun, wozu wir sie tun, und wenn wir begriffen haben, dass eigentlich in Wahrheit alles, was wir machen, nämlich nur dem Überleben und unserem Schutze dient, dann ist doch schon echt ganz schön viel gewonnen. Und auch wenn ich schon lange auf der Reise bin und viele Jahre Traumatherapie hinter mir habe und viel integrieren konnte und viel begriffen habe und heute ein ganz anderes Leben lebe als noch vor 6 oder 7 Jahren, bin ich trotzdem nicht frei von Symptomen. Und es packt mich immer wieder und es will mich auch immer wieder in alte Verhaltensweisen zwingen oder auch mich von Veränderung abhalten, mein liebendes System, mein Organismus, weil er mich einfach schützen möchte. Also hier kurz die Geschichte. Seit ungefähr 2 Jahren kaue ich auf Solo-Folgen rum, die gar nicht die Interviewfolgen oder die Gesprächsrunden mit meinen Gästen ersetzen sollen, sondern einfach eine zusätzliche Ergänzung sind. Und die Idee war und ist, in diesen Folgen ein bisschen was zu teilen aus meiner Geschichte, zu teilen von meinen Erfahrungen und auch mit das mit euch zu teilen und mit dir zu teilen, was mir weitergeholfen hat. Oder auch wie ich mit Dingen umgehe. So, 2 Jahre. Würde ich mal sagen. Roundabout ist es jetzt. Und wie das halt so ist, wenn Gedanken und Ideen mal gesät sind, die werden ja in der Regel nicht leiser, sondern die suchen sich so über die Zeit, wie in dem Film Inception mit Leonardo DiCaprio, den hast du vielleicht gesehen, suchen die sich immer weiter ihren Weg aus der Dunkelheit ans Licht und klopfen immer wieder an. Sagen, hey, komm jetzt, jetzt, aber jetzt. Trau dich, jetzt. Und diese Gedanken wurden auch in mir in den letzten Monaten immer lauter, nachdem auch mein Nervensystem nach den Ereignissen der letzten 1,5 Jahre immer mehr in die Ruhe gekommen ist und ich überhaupt erstmal wieder Kapazitäten hatte und die Fähigkeit, mal wieder Neues zuzulassen. Aber ich habe weiterhin fröhlich vor mich hin prokrastiniert und immer wieder neue Ausreden gefunden, warum es heute nicht geht. Und jetzt bin ich ja nicht geschminkt und ich habe ja noch gar keine vernünftige Kamera und ich weiß ja auch gar nicht, worüber ich reden soll, bla bla bla, wie das halt so ist mit unserem inneren, das ist ja nicht der innere Kritiker, ne? Der innere Kritiker, der ja häufig viel, viel besser und freundlicher ist als sein Image im Gegensatz zum inneren Richter, der ist uns gegenüber häufig sehr erbarmungslos. Aber der innere Kritiker, der meint es ja in der Regel nicht böse, sondern der will uns ja eigentlich vorantreiben. Der steht aber dann im krassen Widerspruch und im großen Gegensatz zu meinem großen inneren Angsthasen, der auf alles Bock hat, aber nicht auf noch mehr Sichtbarkeit. Und natürlich bin ich schon ganz schön in der Sichtbarkeit mit meinem Buch und ich zeige mich ja auch viel im Podcast. Aber hier so ganz alleine stehen, das ist eine andere Nummer, weil jetzt ist niemand mehr da, hinter dem ich mich verstecken kann. Und das macht einen großen Unterschied, und zwar für mein Nervensystem. Und allein die letzten 3 Tage, in denen ich, glaube, 6 oder 7 Versuche, ich habe immer wieder mal Versuche gestartet, habe immer wieder angefangen und es dann wieder gelassen, dann habe ich mich versprochen, dann dachte ich, nee, wenn du dich versprichst, kannst du ja die Folge nicht veröffentlichen, also wieder von Anfang an, dass ich eventuell auch mal einen Schnitt machen könnte oder dass es auch völlig menschlich und okay ist, sich mal zu versprechen. Diese Option gab es zu diesem Zeitpunkt in meinem Organismus noch nicht. Und gerade in den letzten 3 Tagen habe ich mich mehrfach hier vor die Kamera gesetzt und habe versucht, diese erste Folge einzusprechen. Und ich möchte ein bisschen mit dir teilen, was dann geschah, weil es tatsächlich sehr, fast typisch ist für diese unglaubliche Angst, gesehen zu werden, wenn wir nämlich zum Beispiel in der Kindheit, so wie das auch bei mir der Fall war, einfach irre viel kritisiert worden sind, viel abgewertet worden sind oder sogar entwertet worden sind. Oder in anderen Worten, wenn das, was wir gemacht haben, einfach nie gereicht hat. Ja, also ich schreibe da ja auch in meinem Buch drüber. Ich bin ja früher springen geritten, also mit Pferden über bunte Stangen gehüpft, was für mich übrigens heute absolut unvorstellbar ist. Und ich konnte Prüfungen auch gewinnen und mein Vater hat trotzdem das Haar in der Suppe gefunden und hat immer noch was entdeckt, was ich hätte einfach besser machen können, beziehungsweise was ich nicht gut gemacht habe. Und wenn uns sowas passiert als Kind, dann sitzt dieser Stachel tief. Und bitte bedenkt, immer wenn es um das Thema Trauma geht und wenn es um die eigene Biografie geht, wir schauen immer auf unsere eigene Vergangenheit durch die Brille eines erwachsenen Menschen. Wovon wir getrennt sind, ist das Gefühl, wie wir uns damals als Kinder gefühlt haben, als uns das passierte. Ja, und das ist auch genau einer der Punkte, der wieder zusammenfinden darf. Also, dass das, was wir damals gefühlt haben, weil dann kommen wir echt auf einer tiefen, nachhaltigen Ebene wirklich in Kontakt mit unseren inneren Kindanteilen. Wenn wir als erwachsene Menschen die Kapazitäten haben, noch einmal zu fühlen, wie wir uns als Kinder gefühlt haben, dann geschieht Integration und das ist dann wirklich auch ein sehr, sehr magischer Prozess. Es gab zum Beispiel eine Situation in meiner Kindheit, die hatte mit meinem Vater gar nichts zu tun. Das vielleicht auch mal hier als kleine Anmerkung. Es sind ja nicht nur unsere Eltern, die Spuren in unserem Nervensystem und in unserem Unterbewusstsein hinterlassen. Es sind ja zum Beispiel ganz oft auch Lehrer und in meinem Fall ganz häufig Reitlehrer. Und es gab mal eine Situation, da war ich sehr klein, ich würde sagen 7 oder 8. Und wir hatten in unserem Stall auf der Stallgasse ein Krippenspiel, eine Weihnachtsfeier. Und ich sollte dort etwas auswendig aufsagen. Und ich war sehr, sehr aufgeregt davor. Ich hatte große, große Angst und habe einen hysterischen Lachanfall bekommen. Und heute mit all meinem Wissen über Trauma weiß ich, dass das im Grunde genommen einfach nur ein völlig dysreguliertes Nervensystem war. Und ich so hoch gestresst war, dass ich durch diesen Lachanfall, den ich überhaupt nicht mehr kontrollieren konnte, im Grunde genommen nur kompensiert habe. Es war ein Ausdruck meines hohen Stresses, unter dem ich stand. Und mein Reitlehrer, der dem der Stall gehörte, hat mich danach richtig, richtig zur Sau gemacht. Und ich war ein kleines Mädchen. Ja, es ging nicht um Leben oder Tod. Es war einfach nur ein Krippenspiel auf einer Stallgasse und ich hab's verkackt. Aber es ist niemand gestorben und er hat mich richtig zur Schnecke gemacht und ich weiß, dass das lange in mir gewirkt hat. Und wenn es darum geht, jetzt hierzu einfach zu sprechen in so eine Kamera, das ist für mich auch eine neue Situation, die gefällt meinem Gehirn auch nicht so hundertprozentig und ich mache es trotzdem, dann spüre ich das. Und das hat sich in den letzten 3 Tagen wie folgt gezeigt. Erstens, Meine Stimme war belegt und es war völlig egal, wie viel ich getrunken habe und wie oft ich mich geräuspert habe oder rumgehustet habe. Ich war kerngesund, aber die Stimme war durch den hohen Stress, der uns ja häufig dann auch durch diesen Kloß im Hals auf die Stimmbänder schlägt, meine Stimme war einfach extrem angegriffen. Und ich musste die Aufnahme immer wieder abbrechen, weil ich gesagt habe, ich kann das so gar nicht einsprechen, weil ich klinge gar nicht wie ich. Das war das Erste. Hinzu kamen die typischen Stresssymptome, die jeder Mensch in seinem Körper kennt und hat, wenn die Spannung, die innere, steigt. Also mir raste das Herz. Ich merkte, dass meine Atmung immer flacher wurde und musste mich richtig zwingen, auszuatmen, weil ich immer höher rutschte in der Atmung. Also irgendwann nur noch hier so flach vor mich hingeröchelt habe, was natürlich die Stimmbänder noch mehr verengt hat. Und dann habe ich immer wieder versucht, kurz anzuhalten, tief in den Bauch zu atmen, ein bisschen wieder das Zwerchfell abzuspannen. Also alle meine Anspannung saß hier oben im oberen Brustraum und ich habe versucht, einfach wieder ein bisschen runterzukommen und mich zu erden. Keine Chance. Keine Chance. So hat sich das in den letzten Tagen immer wieder hingezogen. Dann habe ich angefangen. Ich wollte eigentlich über ein ganz anderes Thema sprechen, das ich hier vielleicht an anderer Stelle bespreche, nämlich Narzissmus in der sogenannten psychospirituellen Szene, nachdem Deepak Chopra jetzt in den Epstein-Files aufgetaucht ist. Und ich werde über dieses Thema auch noch sprechen, aber nicht in dieser Folge, weil ich dann irgendwann festgestellt habe, okay, also irgendwas in meinem Organismus ist hier echt hochgestresst, obwohl ich Kameraerfahrung habe, obwohl ich Podcast-Erfahrung habe, also nichts, nicht direkt in die Kamera zu sprechen oder alleine vor mich hin zu monologisieren, aber es ist für mich nicht fremd, dass ich gefilmt werde. So. Also was ist es? Was ist es, was meinen Organismus so wahnsinnig stresst? Was ist es, was diesem kleinen Mädchen in mir so viel Angst einjagt, dass ich kaum atmen kann, dass mir das Herz bis zum Hals klopft und dass mir die Stimme versagt? Was ist es? Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich ist heute einfach noch nicht der Tag. Und das ist okay. Es ist okay, wenn heute noch nicht der Tag ist, weil ich versuche es morgen einfach nochmal. Also habe ich es wieder versucht, die gleichen Symptome. Und ich habe wieder gesagt, okay, es ist heute noch nicht der Tag. Ich versuche es morgen wieder. Heute ist also Tag 4 und ich fühle mich in der Verfassung und ich fühle mich in der Stimmung. Ich bin leicht, ich fühle mich sicher im eigenen Körper. Und ich habe gedacht, jetzt versuche ich es einfach. Und dann spreche ich aber auch über ein Thema, was mich betroffen hat in den letzten Tagen und was viel mit Trauma zusammenhängt und über das ich einfach von Herzen gerne hier frei mit euch spreche. Dass Prokrastination, also die sogenannte, so nennen wir das manchmal im Volksmund, diese sogenannte Aufschieberitis, also das mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich nächste Woche, mache ich übernächste Woche, dass Prokrastination in vielen Fällen eine Traumafolge ist, das hat sich unter denen, die sich mit Trauma beschäftigen, mittlerweile rumgesprochen. Warum ist das so? Ganz einfach. Wenn wir als Kind immer wieder die Erfahrung machen, dass das, was ich tue, nie reicht, dass ich immer trotzdem nur enttäuschte Blicke ernte oder ein langes Gesicht oder ich bringe eine Note mit nach Hause, die halte ich für ganz gut und meine Mutter schaut mich traurig an und sagt, ja, aber wieso denn nur eine 2, wieso denn keine 1, dann macht das was mit uns. Nämlich kleine, kontinuierliche Schläge auf unsere zarte Kinderseele. Und wenn sich das kontinuierlich durch unser ganzes Leben zieht, dann versucht unser Gehirn, unser Organismus, dafür eine Lösung zu finden. Und es gibt verschiedene Lösungsansätze für so eine Situation. Und eine kann sein, bevor ich etwas mache, für das ich wieder kritisiert werde, was mich sehr verletzt, mache ich lieber gar nichts. Denn wenn ich gar nichts mache, kann ich auch nicht kritisiert werden und dann kann ich auch nicht verletzt werden. Ja? Und dann ziehen wir uns vielleicht in uns zurück und stellen fest, okay, das funktioniert, weil jetzt werde ich zumindest für etwas, was ich tue, wo ich mich wirklich anstrenge, nicht mehr kritisiert. Ein weiterer Punkt kann sein, dass einfach auch kräftemäßig Kapazitäten nicht mehr da sind. Also gerade wenn Traumafolgen noch ihre Wirkung ausbreiten, dann kostet uns die, ja, der ganz normale Alltag, die Coping-Strategien, all das halten zu können, was es bedeutet, ein ganz normales Leben zu führen, kostet uns einfach eine unglaubliche Energie. Viele von uns stecken in der Hochfunktionalität fest. Wir kennen Entspannungszustände gar nicht. Wir kennen in Wahrheit nur hohe, höchste Anspannungszustände, also diesen hohen sogenannten chronischen Stress, diesen Hochstress. Oder wir kennen als Antidot die tiefen Erschöpfungszustände, aber wir kennen nichts, was dazwischen ist. Wir müssen erstmal lernen, auch durch die Verbindung zum Körper, den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung wahrzunehmen. Ja, das ist total wichtig, dass wir das lernen, weil wir spüren die Anspannung nicht, weil sie sich für uns so normal anfühlt. Wir nehmen den Stress in uns nicht wahr, weil er unser Normalzustand ist. Und zwar nicht seit 6 Wochen, sondern seit 30 oder 40 oder länger Jahren. Ja? Und das kostet einfach wahnsinnig viel Energie. Und wenn ein hochfunktionaler Mensch, der vielleicht in einer sicheren Struktur gehalten ist, weil er in einer Festanstellung ist oder vielleicht sehr erfolgreich ist im Job, dann ist es für unseren Organismus einfach in Bayern würde man sagen, Mate Wiesen, eine gemähte Wiese, ein sicheres Nest. Und wenn wir aber feststellen, wir wollen irgendwie raus aus der Hochfunktionalität und wir wollen mehr machen, was uns Freude macht, dann ist dafür häufig überhaupt keine Kapazität da. Einfach, weil wir kräftemäßig nicht mehr können. Und dann nennen wir das Prokrastination. In Wahrheit sind wir aber einfach zutiefst erschöpft. Und was dann passiert, ist eine wirklich gemeine Dynamik, die ich an dieser Stelle unbedingt erwähnen möchte. Was dann passiert, ist nämlich, dass wir die Keule gegen uns selbst rausholen. Das heißt, wir fangen an, uns tierisch dafür zu verurteilen und so erbarmungslos und hart mit uns ins Gericht zu gehen. Die ganzen internalisierten Stimmen von früher, die wir vielleicht als Teenager gehört haben, von unseren Eltern oder von Lehrern oder von Großeltern oder von wem auch immer, von Geschwistern, nämlich, dass wir sowieso nichts auf die Reihe kriegen und den ganzen Tag nur faul im Bett liegen, die werden dann richtig, richtig laut. Richtig laut. Und dann bewegen wir uns gar nicht mehr. Also es ist praktisch ein innerer, kontinuierlicher Kreislauf, solange das Bewusstsein dafür fehlt. Also solange wir noch nicht gut mit uns in Kontakt stehen, solange wir uns selber noch nicht gut kennen, solange wir selber unsere Dynamik noch nicht durchschaut haben und auch wissen, wie sich das anfühlt in unserem Körper, wirken diese Kräfte der Vergangenheit in der Gegenwart einfach enorm auf uns aus. Und verhageln uns dadurch meistens auch eine Zukunft, die wir uns wünschen würden. Also Prokrastination löst sich nicht durch ein positives Mindset, sondern Prokrastination ist in ganz, ganz vielen Fällen eine Überlebensstrategie, ein Shutdown, ich ziehe mir die Decke über den Kopf, weil dann kann mir nichts passieren. Wir verschwinden sozusagen in uns selbst und kommen in einen Zustand der Starre, weil wir entweder so hoch gestresst sind oder weil wir Angst haben vor Bewertung, vor Kritik, vor Entwertung und allem anderen. Und natürlich auch gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wo jeder im Internet eine Meinung hat, auch da lerne ich immer noch dazu. Also wenn ein scheiß Kommentar unter einer Podcast-Folge steht, dann lässt mich das nicht kalt. Aber es geht vielleicht auch gar nicht darum, dass es uns komplett kalt lässt, sondern es geht darum, dass wir in diesen Momenten, wenn etwas Altes in uns sehr gekränkt reagiert, dass wir aus der Erwachsenenposition lernen, darauf zu reagieren. Also was ich dann zum Beispiel mache, ist, wenn ich merke, ich lese einen blöden Kommentar oder irgendjemand kritisiert mich und ich merke sofort, mein Körper reagiert. Für mich ist es wirklich, wenn du das Video jetzt gerade siehst, dann siehst du meine Geste. Für mich ist es wie ein Schlag vor dem Brustkorb. Also ich spüre das richtig durch einen Schmerz in meinem oberen Brustkorb. Und dann lege ich mir dort beide Hände hin und dann schließe ich kurz die Augen und dann lächle ich und dann sage ich, Wahnsinn, das ist immer noch die alte Verletzung und das kleine Mädchen. Boah, unglaublich, wie der Körper darauf immer noch reagiert. Und dann nehme ich mich in den Arm und dann streiche ich mir über die Oberarme und dann sage ich, hey, es ist alles okay. Du hast nichts falsch gemacht, es ist alles okay. Das heißt, das Kind in mir, das da in diesem Moment so zusammenzuckt, so wie ich früher zusammengezuckt bin, wenn mein Vater mich kritisiert hat oder mir einen verächtlichen Blick zugeworfen hat, dieses Kind bekommt von mir Trost in diesem Moment. Trost, einen Landeplatz, eine Anerkennung und ein liebevolles Ich sehe dich und ich glaube dir. Und dann passiert das große Wunder, ihr Lieben. Und ich habe das gelernt und jeder Mensch kann das lernen. Das autonome Nervensystem beruhigt sich. Ja, das Gefühl hat einen Landeplatz gefunden und das autonome Nervensystem beruhigt sich. Und ich bin wieder ganz in meinem erwachsenen Ich und die Kleine in mir ist versorgt. Und ich kann euch sagen, es ist ein völlig neues Lebensgefühl, wenn wir das lernen, wenn wir lernen, uns selbst zu regulieren. Übrigens, neben mir läuft gerade meine Waschmaschine im Schleudergang. Also solltet ihr irgendwie ein Geräusch im Hintergrund mitbekommen, das ist die Waschmaschine. Ein zweites Thema, was sich um Sichtbarkeit und um Trauma dreht, ist natürlich das Streben nach Perfektion. Es muss perfekt sein, wenn es so viele Menschen sehen oder hören. Und auch das hast du vielleicht oder habt ihr vielleicht jetzt nicht zum ersten Mal gehört. Perfektionismus ist häufig auch eine Traumafolge und ein Versuch, eine Scheinsicherheit herzustellen. Denn wenn ich perfekt bin, bin ich nicht mehr angreifbar. Und wenn ich nicht mehr angreifbar bin, dann kann mich auch niemand kritisieren. Aber jetzt aus der Metaebene mal als erwachsener Mensch drauf geschaut, Perfektionismus ist natürlich vor allem eine Illusion, denn perfekt gibt es nicht. Wer entscheidet denn, was perfekt ist? Also selbst wenn ich jetzt diese Folge so veröffentliche, dass meine ganze innere Mannschaft, also meine ganzen inneren Kritiker und allem voran mein innerer Richter, der Meinung ist, ja okay, jetzt ist es perfekt, jetzt kann es rausgehen, ist die Wahrscheinlichkeit ja trotzdem gegeben, dass es irgendjemanden da draußen gibt, der total Kacke findet, was ich mache. Und dann schreibt er das vielleicht drunter und sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, wir wollen deine Gäste hören, aber doch nicht dich, wie langweilig. Und was passiert dann? Dann werde ich wahrscheinlich gekränkt sein. Aber, und das ist jetzt vielleicht die wichtigste Botschaft in dieser Folge, ich werde nicht sterben. Es geht nicht mehr um Leben oder Tod. Und das ist anders, wenn wir klein sind. Wenn wir klein sind, müssen wir dazugehören. Wir brauchen die Anerkennung und die Liebe unserer Eltern, um zu überleben. Wir müssen Teil des sozialen Gefüges sein, weil wir als kleine Menschen und als Bindungswesen nicht in der Lage sind, alleine zu überleben. Also tun wir alles dafür, dass wir geliebt werden, dass wir gesehen werden, dass wir gewertschätzt werden und dass wir das Richtige tun. Und wenn wir groß sind, müssen wir das eigentlich gar nicht mehr. Aber der Organismus hängt da häufig noch in alten Überlebensmustern und Überlebensstrategien und ihm da liebevoll rauszuhelfen, das braucht einfach Zeit. Es braucht die Bereitschaft, die berühmte Compliance. Es braucht Zeit, es braucht Beharrlichkeit, es braucht Bewusstheit, es braucht Wiederholung, es braucht ganz viel Sicherheit. Das heißt, nicht noch mehr machen, nicht noch einen Kurs, nicht noch mehr Breathwork, sondern vielleicht einfach mal weniger machen. Viel weniger machen, Ruhepausen generieren, ein sicheres Gegenüber haben in Form einer Therapie oder einem traumainformierten Coaching, sichere Menschen, Reize versuchen zu vermindern, nicht ständig in der kleinen Höllenmaschine rumscrollen und versuchen, mehr Ressourcen im Leben zu verankern, die euch wirklich gut tun. Wir können Traumaheilungsprozesse vielleicht nicht unbedingt beschleunigen, aber was wir doch sehr wohl, worauf wir Einfluss haben, sind die Rahmenbedingungen. Wir können gute Rahmenbedingungen schaffen für Traumaheilungsprozesse. Und so wird Traumaheilung auch kein Leistungswettbewerb, weil häufig verstecken sich auch hinter den Anteilen, die sagen, du solltest geheilter sein, versteckt sich wieder so eine alte innere Überzeugung und die lautet, ich bin einfach noch nicht genug, ich bin immer noch kaputt und ich sollte geheilter und besser sein. Und ich möchte gegen Schluss dieser Folge und nach dieser Erfahrung, denn ich werde diese Folge veröffentlichen, ich weiß es. Und das freut mich tatsächlich gerade sehr. Und ich gehe auch davon aus, dass ich es überleben werde. Ein Mantra, das mir mittlerweile sehr, sehr hilft in meinem Alltag, und ich sage es mehrfach zu mir selber, indem ich mir die Hände auf mein Herz lege oder auf meinen oberen Brustkorb und kurz die Augen schließe, und dann sage ich laut: Ich bin genau da, wo ich sein sollte. Ich sollte nicht besser sein, ich sollte nicht weiter sein, ich sollte nicht erfolgreicher sein, ich sollte nicht pipapo. Ich bin genau da, wo ich sein sollte. Ich bin genau richtig, hier und jetzt. Und mir persönlich hilft es total, zum einen in die Gegenwart zu kommen, auch wieder in den Körper zu kommen, durch die Berührung meiner Handflächen auf meinem oberen Brustkorb, auf meinen Schlüsselbeinen und auf meinem Herzen. Und es hilft mir, meinen Körper zu entspannen in diesem Moment und auch ein bisschen diesem Prozess zu vertrauen. Wir beten das ja nicht umsonst, gebetsmühlenartig runter. Trust the process, vertraue dem Prozess. Und alles hat seine Zeit. Und wenn auch du momentan auf irgendetwas rumprozessierst und denkst, ach, du würdest so gern, aber irgendwie, und dann verurteilst du dich selbst, dann nimm mit mir mal einen tiefen Atemzug durch die Nase und lass das mal mit der Ausatmung gehen. Wirklich. Weil deine Zeit wird kommen und der Tag, wo du dich sicher genug fühlst, in die Sichtbarkeit zu kommen. Dann wirst du den Mut haben. Das ist wie, wenn wir als Kinder auf dem Dreier stehen. Wie oft ich mir den Hintern abgefroren habe da oben, bis mein Badeanzug wieder trocken war. Aber als der Moment kam, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich sicher genug, bin ich gesprungen. Und mit der Sichtbarkeit als Erwachsene, da ist es genauso. Also, ich habe ewig lang gebraucht, diese Folge zu machen. Ich habe, wie gesagt, ich glaube 15 oder 16 Anläufe gebraucht, die Hälfte davon allein in den letzten 3 Tagen. Und jetzt habe ich es gemacht. Und das möchte ich mit dir teilen. Das ist der traumasensible Blick auf den Menschen, rauszukommen aus dieser, ich muss Ziele erreichen, hin zu, ich darf mir Ziele stecken und mich in meinem Tempo auf sie zubewegen. Meine Erfahrung ist, dass das nachhaltiger ist und auch am Ende erfolgreicher. Das Gras wird ja bekanntlich auch nicht grüner, wenn man daran zieht. Ich freue mich, dass ich diese Folge gemacht habe. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sie hören, ob du sie bis hierhin gehört hast. Wenn ja, von Herzen danke. Mal sehen, ob es meine erste oder meine letzte sein wird. Aber ich glaube nicht. Jetzt habe ich das Hindernis mal genommen. Jetzt bin ich mal gesprungen vom 3-Meter-Brett. Und weiß, dass ich es überleben kann. Und das ist eine ganz schöne Erfahrung. Die wünsche ich dir auch. Bis zur nächsten Folge. Bitte bleibt alle bis dahin wie immer zuversichtlich, gesund, stets neugierig und euch selbst gegenüber mitfühlend und gnädig. Dankeschön. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.